Tick-tock, 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 Radio-Attack. Eine andere Welt ist möglich.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio-Attack, Folge 1084. Heute mit mir, dem Matthias. Und heute hören wir uns wieder einen Ausschnitt aus der Gesprächsreihe »Die neue Zeit kommt nicht von allein«. Mit Lisa Mittendrein von Attac an. Und zwar hat die Lisa Mittendrein am 19. März 2024 mit dem Wiener Professor Ulrich Brandt über das Thema Kapitalismus am Limit, Klimakrise, Krieg und Kampf für die Transformation gesprochen. Ulrich Brandt ist Professor für internationale Politik an der Universität Wien und hat auch zahlreiche Bücher verfasst zum Thema imperialer Lebensreise, Postwachstum, radikale Alternativen und eben auch ein Buch mit dem Titel Kapitalismus am Limit. Das erste Thema, das die beiden besprechen, ist grüner Kapitalismus, grünes Wachstum, Investitionen in erneuerbare Energien und das eben im Rahmen des Green New Deals der Europäischen Union. Und da hören wir uns jetzt gleich an, was der Professor Schaub dazu zu sagen hat.
Und ich würde gerne einsteigen mit dem Thema des grünen Kapitalismus und ein bisschen mit einer Diagnose dessen, wo wir im Moment stehen. Ich habe in den letzten Jahren, wie sich sozusagen herausgebildet hat, welche Richtung auch die Klimakrise da, also die Klimapolitik nimmt, angesichts der eskalierenden Klimakrise, immer wieder daran gedacht, dass wir nach der Finanzkrise 2008, ja, gab es sozusagen so einen Zyklus gerade im deutschsprachigen Raum, in der kritischen Politikwissenschaft auch die Frage zu stellen, grüner Kapitalismus, ist das das nächste Ding? Ja? Ist das sozusagen der nächste Innovationsschub, der auch sozusagen versucht wird unter kapitalistischen Vorzeichen? Jetzt sind wir 10 Jahre weiter und es ist viel passiert. Angesichts der EU-Wahlen, ja, die jetzt im Juni anstehen, wird sehr viel um den europäischen Green Deal diskutiert. Ja, der Green Deal ist sozusagen das Dach der europäischen Klimapolitik, der EU-Klimapolitik, kann man sagen, in den letzten 5 Jahren. Und die mediale Diskussion, die manche vielleicht schon mitbekommen haben, ist sehr oft, dieser tolle Green Deal, der ist jetzt bedroht durch die EU-Wahl, ne? Durch den Aufstieg der Rechten, aber auch, weil die Konservativen ihre Position dazu geändert haben. Obwohl eigentlich eine konservative Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sehr stark sozusagen das politische Gesicht und auch die Architektin dieses Green Deals ist. Und bevor wir ins Detail gehen, damit wir das gemeinsam einschätzen können, was ist denn das für eine Form von Klimapolitik, die die EU in den letzten 5 Jahren im Rahmen von diesem Green Deal gemacht hat?
Ich würde ein bisschen früher ausholen. Ich denke, dass also der offizielle Begriff der beiden ist natürlich nicht grüner Kapitalismus, es ist ein kritischer Begriff, sondern grüne Ökonomie, grünes Wachstum, grüne Jobs oder eben Green New Deal. Ich sage da gleich was dazu. Meiner Einschätzung nach ging das schon deutlich früher los, als schon Teile auch der politischen, ökonomischen Eliten kapiert haben. We are in trouble, da kommt irgendwas mit Klimakrise und wir müssen die Wirtschaft grüner machen. Und das ist im Fokus ist nie, würde ich sagen, gar nicht so sehr ein ökologischer Umbau, sondern vor allem die Dekarbonisierung. Also die Energie kriegen wir jeden Tag in der Zeitung mit, die Energiebasis, ein bisschen auch die Materialbasis, vor allem die Energiebasis in unserer Gesellschaft von fossilen Energieträgern, Kohle, Öl, Gas, auf erneuerbare Energie umzustellen. Die politischen Logiken dahinter, Wachstum, ne, grünes Wachstum ist es jetzt, die Kräfteverhältnisse. Wir leben im Kapitalismus, also ganz stark Finanzmarktakteure, industrielle Akteure, Autoindustrie, industrielle Landwirtschaft und anderes. Das wird nicht in Frage gestellt, sondern es bleibt, soll eher so von der Seite reinkommen. Wir wissen es von den Energiezahlen, dass letztes Jahr, 2023, weltweit so viel wie noch nie erneuerbare Energie produziert und verbraucht wurde. Aber auch noch nie so viel wie nie fossile Energie, ne? Weil es eben im Wachstumsmodus bleibt, weil es komplementär wird. Denken wir auch nur an die Digitalisierung, aber natürlich auch an die großen Firmen und anderes. Und wir nennen das im Buch mit einem Begriff von Antonio Gramsci, einem marxistischen Theoretiker, der vor 100 Jahren lebte, eine passive Revolution. Das ist ein toller Begriff von Gramsci. Passive Revolution heißt, da haben die Eliten, die starken Kapitalgruppen, die Politik hat kapiert, da muss sich was verändern, aber wir kontrollieren den Veränderungsprozess, also nicht Revolution, wie man das meint, sozusagen auch Machtverhältnisse in Frage zu stellen, sondern um Machtverhältnisse zu erneuern. Und das heißt jetzt nicht, dass es per se schlecht oder nur negativ ist, wir kommen sicher auf den Punkt, aber erstmal muss ja kritisch auch betrachtet werden, dass das von den Eliten und eben von der Leyen als Konservative vorangetrieben wird. So, und jetzt ganz kurz zum European Green Deal, dass wir da nicht so ein Phantom haben. Das ist ein Projekt, das wurde im Dezember 2019, also mit dem Amtsantritt von von der Leyen, vorgestellt. Aus meiner Sicht nicht denkbar ohne die Klimabewegung. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wir haben ja ab 2018 Fridays for Future, die Proteste gehabt, wir hatten Ende Gelände, vorher ein anderes. Und jetzt versuchen die Eliten systemisch, wir haben da was wie Klimakrise, aber auch wegen den Protesten, wegen der gesellschaftlichen Stimmung zu antworten. Und im Grunde genommen geht es darum, die CO2-Emissionen, das ist der Kern des European Green Deal, bis 2030 um 55% zu reduzieren im Vergleich zu 1990, wo diese ganze Klimadebatte losgeht. Dann gibt es Programme für Landwirtschaft, für industriellen Umbau, ne? Beispielsweise Elektrifizierung der Autoflotte. Aber ich finde gerade, und dann mit kurzen Antworten, in der Landwirtschaft gibt es dann den European Green Deal und dann gab es das neue Programm der europäischen Agrarpolitik. Es sind ja hunderte von Milliarden, die da jeweils auf ein paar Jahre verteilt werden. Und da haben sich wieder eindeutig die Interessen der industriellen Landwirtschaft, der eben sehr fossilen, inputorientierten, weltmarktorientierten Landwirtschaft durchgesetzt. Und da war nichts mit Green New Deal, sondern da war knallhart die alten Kräfte und dann gibt es ein bisschen Geld für die ökologische Modernisierung.
Du hast schon gesagt, dass sozusagen wie Wachstum auch nicht in Frage gestellt wird im Rahmen dieser Form von Klimapolitik. Es geht nicht um einen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft, sondern sehr viel begrenzt um eine Dekarbonisierung, also um möglichst die Verhältnisse, möglichst wenig, könnte man sozusagen sagen, zu verändern, obwohl die Veränderung der energetischen Basis natürlich schon noch viel ist. Und man kann ja sozusagen auch sagen, es ist in dem Sinn sozusagen schon auch ein explizites klimapolitisches Programm, aber es ist auch ein Standortprogramm, oder?
Ja, es gibt einen parallelen Prozess, der wird beispielsweise in der wissenschaftlichen Debatte auch weitgehend parallel verhandelt, aber ich glaube, wir müssen ihn zusammendenken, dass mit der Krise 2008 der Globalisierungsprozess, also Globalisierung gemessen an mehr Handel, also überproportionale Zunahme des internationalen Handels im Vergleich zur Produktion, dass dieser Prozess ins Stocken gerät. Und dass es eine Debatte losgeht, die man später als Deglobalisierung bezeichnet. Heute wird darüber gesprochen, also Nearshoring hier, nach Europa bestimmte Produktionsschritte zurückzuholen. Und das spiegelt sich auch ein Stück weit natürlich dann in den klimapolitischen Investitionen, dass es eine europäische Batterieallianz gibt, um die Batterieproduktion für die Automobilität, die weitgehend kommen, die noch aus Asien voranzutreiben, Wasserstoff und so weiter. Also da tut sich was, aber dieser parallele Prozess, ich sag mal, der Geopolitik, der wird nicht in Frage gestellt. Und du hast Wachstum erwähnt, ich habe es ja vorhin auch selber gesagt, aber es gibt noch einen anderen Aspekt, also Wachstum wird nicht in Frage gestellt, die Machtverhältnisse werden nicht in Frage gestellt, obwohl natürlich zwischen den Kapitalfraktionen, fossilem Kapital, erneuerbarem Kapital schon gekämpft wird, aber insgesamt bleibt das sozusagen in der Hand starker Kapitalfraktionen. Aber auch die Wettbewerbsfähigkeit, und das ist ja wirklich auch für die Linke eine Herausforderung, wenn wir danach darüber sprechen, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit gesichert werden soll. Und die internationale Wettbewerbsfähigkeit wird gesichert sehr stark weiterhin mit einem fossilen Kapitalismus. Die fossilen Energieträger, das ist das, der starke Input des Kapitalismus. Und ich wiederhole es nochmal, weil das ist mir wirklich wichtig, das Erneuerbare, das Grüne ist bisher weitgehend komplementär. Es ist eine Ergänzung. Und das öffentliche Bild, was uns suggeriert wird, das sei jetzt ein Ersatz, also die Fossilen werden ersetzt durch die Erneuerbaren, das ist bisher schlicht falsch, weil die Wachstumslogik nicht in Frage gestellt wird.
Ja, so hier hat der Professor Brandt einige wichtige Dinge festgehalten. Zum einen eben, dass die Wachstumslogik des Kapitalismus an sich nicht in Frage gestellt wird. Das heißt, dass eben, das heißt, der grünes Wachstum, Green Growth, das heißt, diese Idee des unendlichen Wachstums auch im endlichen Planeten oder Ökosystem wird nicht in Frage gestellt, sondern geht weiter. Angeblich halt mit grüner Technologien, die nachhaltig sein sollen, was aber in der Praxis oft nicht so funktioniert. Ein anderer wichtiger Punkt, den er anspricht, ist, dass die neuen grünen Energieträger die bestehenden fossilen Energiekraftstoffe eben nicht ersetzen, sondern aktuell nur nebenbei dazukommen. Das kommt natürlich vor allem daher, dass die bestehende Industrie der fossilen Brennstoffe sehr stark gegen erneuerbare Energien kämpft, beziehungsweise dagegen, von diesen abgeschafft zu werden. Weil natürlich wird jeder, der Geld mit etwas verdient, daran arbeiten, diese Einnahmequelle auch zu behalten und es wird auch seit einigen Jahrzehnten eben von Akteuren, die mit fossilen Brennstoffen viel Geld verdienen, eine Art Kulturkampf gegen erneuerbare Energien gemacht. Ein interessantes Beispiel dazu ist, dass ja der US-Präsident Jimmy Carter, als er in den 70ern ins Weiße Haus eingezogen ist, Solarpaneele an das Dach des Weißen Hauses hat montieren lassen. Und der ihm folgende konservative US-Präsident Ronald Reagan hat die dann 1981 wieder abmontieren lassen. Also hat ein klares Zeichen gesetzt, dass er von erneuerbaren Energien nicht so viel hält. Und man sieht das auch in der Debatte in Deutschland um die Wärmepumpen und auch in den Diskussionen, die es immer wieder gibt, wenn Windräder etc. irgendwo aufgebaut werden sollen. Und auch Ökonomen vergessen das sehr oft, dass man nicht einfach die alten Technologien durch neue ersetzen kann, weil eben die Leute, die an den alten Technologien verdienen, sich aktiv dagegen wehren und natürlich auch ihre finanzielle Macht nutzen, um entsprechend zu lobbyieren. Als nächstes stellt Lisa mittendrin eine interessante Frage nach den Limitationen des Green New Deals der EU und auch ob und wie sich dieser gegen die bestehenden Herrschaftsverhältnisse im Kapitalismus, zum Beispiel zwischen dem globalen Norden und globalen Süden, durchsetzen kann. Und da kommt eine sehr interessante Antwort, die wir uns jetzt anhören.
Und bevor wir da ein bisschen mehr noch in die Tiefe gehen, vielleicht dann kannst du uns mal die ganz Kurzversion geben. Kann der Green Deal die Klimakrise wirklich bekämpfen oder vorweggenommen, warum kann es nicht? Man muss jetzt ja nicht so tun.
Ist eine schwierige Frage. Also, in Europa kann durchaus, und das geschieht ja auch, können CO2-Emissionen zurückgehen. Die werden nicht so stark zurückgehen wie mit diesem sehr ambitionierten Ziel, wahrscheinlich 55%, aber es wird schon eine Reduktion geben. Aber es gibt, solange es die Wachstumslogik gibt, wird das sozusagen nicht ausreichen. Das wird, ich bin jetzt auch kein Kaffeesatzleser, was technologische Entwicklung angeht und anderes. Aber erstmal ist eine starke Vermutung, es reicht nicht aus und alle früheren auch Abmachungen, ne, das Paris-Abkommen von 2015, werden nicht eingehalten. Aber es gibt einen zweiten Aspekt und der ist, glaube ich, politisch total wichtig. Die Modernisierung, die ökologische Modernisierung der europäischen Ökonomie, Stichwort Dekarbonisierung, vertieft das, was wir als imperiale Lebensweise bezeichnen, die Ausplünderung der Welt. Also das, was die Digitalisierung oder die erneuerbaren Energien, die sind ja nicht rohstofffrei. Hier Felix Dorn ist hier im Raum, der dazu die zentralen Forschungen auch hier macht in Wien. Also das Lithium, das Kupfer, die Rohstoffe für diese Energiewende müssen ja woher kommen. Und deshalb, Europa spricht heute von Energiepartnerschaften, von strategischen Partnerschaften. Ich würde sagen, es ist eine Form des grünen Kolonialismus. Und das müssen wir auch so benennen. Es ist ja in der Öffentlichkeit weitgehend dementiert. Dann fahren die Regierenden in die Südländer, machen die Verträge, dass die Unternehmen sich das aneignen können. Aber weiterhin externalisieren, das Versuchen von externalisieren der negativen Kosten, der Voraussetzung unserer wachstumsorientierten kapitalistischen Lebensweise, die etwas grüner wird, die wird nicht in Frage gestellt. Diana Vela-Almeida, eine Kollegin aus Kanada, hat das mal Greening the Empire genannt. Ja, da gibt es Greening-Prozesse, immer wieder komplementär zum Fossilen, aber es ist eben ein Empire und das müssen wir, glaube ich, auch so benennen.
Du hast jetzt gerade Rohstoffe schon als Beispiel genannt für die Externalisierung, die Verlagerung von Konsequenzen auch der imperialen Lebensweise in das Außen. Was sind denn noch Beispiele oder Mechanismen, wie das geschieht?
Naja, eine Verlagerung ist die Verlagerung in die Zeit, ist die Klimakrise. Also es gibt eine Verlagerung in den Raum, sind die Rohstoffe, das ist Elektroschrottexporte, obwohl jetzt die EU ganz ambitionierte Recyclingziele formuliert hat. Bis 2030 sollen 25% recyceln. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, wenn man sich das dann ansieht, wie das geschehen soll. Export ist, gestern war wieder Diskussion um den Arbeitsmarkt. Im Grunde genommen ist auch ein Export unserer Leben, also der negativen Voraussetzung, wenn jetzt gesagt wird, wir brauchen hier bestimmte Arbeitskräfte. Es ist absurd gestern, irre im Radio oder in der ZIP2. Wir brauchen die. Die sollen kommen, die sollen gute Bedingungen haben. Aber was in den Ländern geschieht, ne? Die berühmte Care Chains, also die Sorgeketten, dass hier soll gesorgt werden. Wichtig genug, dass es hier genug Menschen gibt, die im Sorgesektor tätig werden. Aber was in den anderen Ländern geschieht, das wird weiter negiert. Und der zweite Aspekt eben, die Externalisierung in die Zeit, ist die Klimakrise. Wenn die Klimakrise nicht bekämpft wird, wird es auch wieder geben. In Pakistan wird wieder der Monsun runtergehen und da wird wieder Teile des Landes überfluten. Ja? Und kommt es hier ein bisschen in die Medien nicht. Und in 2 Jahren ist es dann schon fast normal. In Pakistan wird halt überflutet. Also diese Externalisierung, dass weiterhin fossile Energieträger verbrannt werden, dass der Klimakrise vorangetrieben wird, die negativen Folgen, die sind auch hier spürbar immer mehr, aber vor allem im globalen Süden.
Und wenn wir ein bisschen tiefer sozusagen reingehen in die Zusammenhänge sozusagen mit dem Kapitalismus, warum braucht denn der Kapitalismus immer dieses Außen, ne, in das er verlagert oder aus dem er zieht? Ne? Also du hast Ressourcen, du hast Arbeitskräfte gesagt, aber auch sozusagen die Verlagerung von Konsequenzen. Warum braucht das? Warum braucht er das?
Naja, weil das Bild, da gibt es einen Kapitalismus, da gibt es Produktion und Märkte und die sind dann irgendwie selbstlaufend und dann werden auch Gewinne gemacht und dann wird investiert. Es ist einfach falsch, weil wir haben eine Materialität. Wir haben energetische Ressourcen, wir haben Rohstoffe. Das ist Teil sozusagen unserer Reproduktion. Auch im Nicht-Kapitalismus, im Sozialismus oder wie auch immer, müssen wir uns ja irgendwie reproduzieren materiell. Also brauchen wir Lebensmittel, wir brauchen Materialität. Und das kommt von außen. Notwendig von außen. Das kann der Kapitalismus nicht selber herstellen. Das Gleiche mit der Arbeitskraft. Die Arbeitskraft kann sozusagen der Kapitalismus über Lohn reproduzieren, aber er kann sozusagen Menschen nicht produzieren. Wir leben ja, es gibt Leben und das wird dann zu einer Arbeitskraft. Und solange das unter Herrschaftsverhältnissen stattfindet, bedeutet das Ausbeutung. Kapitalisten, also ne, jetzt nicht hier als Verschwörungstheorie, sondern als Kategorie, müssen Profite machen, sind in einem Konkurrenzverhältnis, damit meine ich nicht die armen Kapitalisten, ne, sondern die müssen bei Strafe des Untergangs Gewinne machen, um ihre Aktionäre zu bezahlen oder Dividende auszuschütten, Kredite zu bezahlen. Und das sind Kämpfe in den Unternehmen, auf der Landwirtschaft, um Lohndrückerei. Das ist systematisch Ausbeutung und das geht nach außen. Und das Dritte ist, genau, werden wir immer wieder drauf kommen, und das ist ja das Dramatische, dass sich unsere Lebensverhältnisse hier mit aller Ungleichheit in Europa genau auch darüber reproduzieren, dass dieses Außen, das es ja auch hier gibt, ja, in Österreich selber, in Europa selber, dass dieses Außen halt auch sehr stark der globale Süden ist und dass das kaum thematisiert wird. Es wird einfach weitgehend in der Öffentlichkeit negiert.
Was ich sozusagen sehr positiv finde, ihr habt natürlich das sozusagen drin bei euch im Buch und da auch sozusagen viel quasi daran gearbeitet, auch schon mit Markus Wissen, mit der imperialen Lebensweise. Aber ich habe den Eindruck, dass in den letzten 10 Jahren auch in der kritischen Kapitalismusdebatte, in der marxistischen Kapitalismusanalyse auch wirklich ein breiteres Verständnis sozusagen von Kapitalismus im Verhältnis zu anderen Ausbeutungs- und Unterdrückungsformen entstanden und ausgearbeitet worden ist. Also wir verstehen sozusagen heute besser, auch theoretisch und dann sozusagen ganz praktisch, wie auch das Patriarchat, wie auch rassistische Unterdrückung und Ausbeutung und andere Herrschaftsformen zusammenhängen und dieses notwendige Außen für den Kapitalismus auch bereitstellen, weil es eben nicht ein einheitliches, allumfassendes sozusagen System in der Welt ist, sondern es immer diese billigen, bei manchen Theoretikern so billigen oder cheap things braucht, die man sich sozusagen aneignen kann. Siehst du diese Entwicklung auch?
Total. Also eine feministische Ökonomik, sozusagen in unseren Debatten soziale Ökologie, politische Ökologie. Sonja Buckel und Lukas Oberndorfer haben das mal den Dirty Capitalism genannt. Dirty Capitalism, das ist schmutzig, das ist nicht die Klassenspaltung, ne? Und da wird oben gekämpft, unten gekämpft, sondern es sind eben, wie du sagst, es sind rassifizierte Verhältnisse, es sind vergeschlechtlichte Verhältnisse, es sind Nord-Süd-Verhältnisse. Und da finde ich auch, da ist die Debatte weitergegangen, gleichwohl. Eine kleine Anekdote, als wir 2017 das Buch veröffentlicht haben, hat ein Kollege, der uns sehr nahe steht, ein sehr fitter marxistischer Ökonom, der hat gesagt, ihr überschätzt völlig die Ausbeutung des Südens. Der Kapitalismus ist, er kommt auch, hat wenig Ahnung jetzt, oder wenig Interesse, sagen wir, an feministischen und ökologischen Fragen. Und er sagt, der Kapitalismus, der ist doch hier total produktiv. Ne? Jetzt mit der Digitalisierung kommt nochmal eine Produktivität zu. Und das, finde ich, ist, das erhält schon sehr viel. Also da kriegt man schon was klar. Aber es ist eben viel zu wenig. Und da würde ich schon sagen, ist die Debatte weitergegangen. Gleichzeitig dachte ich jetzt, manche werden das Buch von Ulrike Herrmann kennen, Das Ende des Kapitalismus. Das ist wieder eine Verengung. Sie nimmt schon sozusagen die ökologische Krise wahr, das ist ja ihre Hauptachse, aber da geht es nicht um Nord-Süd-Verhältnisse, da geht es nicht um feministische, um rassifizierte Verhältnisse. Also diese Konjunktur der Kapitalismusanalyse, die ist jetzt nicht per se, dass es eine Ausweitung gibt, sondern ist es auch durchaus eine Verengung. Auch Kohei Saito, tolles Buch zu Systemsturz, Degrowth-Kapitalismus, schert sich eigentlich nicht um diese Vielfältigkeit von Herrschaftsverhältnissen.
Ulrike Herrmann hat ja auch mit euch ein Beef in ihrem Buch quasi angefangen. Da seid ihr ja sowas wie die Hauptangriffsstelle. Fand ich immer ganz erstaunlich. was mir immer so geholfen hat oder in den letzten Jahren mich wirklich weitergebracht hat, war also neben der imperialen Lebensweise so Dinge wie die Arbeit von Raj Patel, Jason Moore. Da gibt es das, also gerade wenn man vielleicht neu in der Debatte ist, finde ich immer wirklich super die Geschichte der Welt in 7 billigen Dingen, ne, wo sozusagen auch der breite Blick ist. Nancy Fraser hat so ein tolles neues Buch geschrieben. Die Dinge, die auch zugänglicher sind, auch für Leute, die vielleicht nicht sozusagen auf der Uni sind, die nicht akademische Arbeit machen, sondern die ja auch aktivistisch tätig sind, aber sozusagen mehr verstehen wollen. Aber wenn wir es jetzt doch nochmal auf die Klimakrise zuspitzen, kannst du sozusagen nochmal darlegen, wie hängt jetzt die Klimakrise mit dem Kapitalismus zusammen, bevor wir es dann wieder rückbinden an den Green Deal?
Na, der Kapitalismus braucht oder wurde produktiv mit fossilen Energieträgern ganz stark, mit einem enormen Wachstum von Rohstoffverbrauch, mit einer Globalisierung. Das ist die Logik. So denken, wir sind ja hier um die Ecke von der WU, keine Unterstellung, gibt es ganz kritische, tolle Forschung, aber sozusagen das, was in die Betriebswirtschaftsköpfe reingehämmert wird, ist ja genau das. Ja. Wir werden bereit fürs Management, Lieferketten werden organisiert, Logistik, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und der Kapitalismus hat sich, du hast jetzt ein paar Namen genannt, auch von Andreas Malm gibt es diese wunderbare Studie, ich glaube, es war letztes Mal auch Thema, der eben zeigt, dass sich die Kohle, sozusagen die Durchsetzung der Kohle gegen die Wasserkraft hat durchaus einen Moment von Klassenkampf, ne? Weil das Kapital das besser kontrollieren konnte, weil die Fabriken in die Städte umgesiedelt werden konnten, muss nicht mehr in der Flüsse sein. Also dieser Aspekt Kapitalismus hat immer auch diese Konflikte historisch, aber er braucht erstmal ja, ein Wachstum und Wachstum bedeutet mehr Ressourcenverbrauch und mehr Energieverbrauch. Und da tut sich ja gerade etwas. Also 200 Jahre war das völlig egal, ne? ob CO2 in die Luft gepustet wird. Das ist nicht mehr egal, aber das System ist erstmal so vertieft, so verfestigt, dass da sehr schwer rauszukommen ist, würde ich sagen, unter der Bedingung von Kapitalismus.
Ja, hier wurde nochmal zusammengefasst, wie schwierig es ist, eben so einen Systemwandel auch in einem bestehenden System einzusetzen und dass man zum Beispiel für grünes Wachstum wirklich auch alles Wachstum in grüne Technologien umwandeln muss und man dabei auch das Wachstumsprinzip an sich nicht in Frage stellt. Und natürlich gibt es neben der ökonomischen auch immer noch die politische und soziale Komponente. Ich habe ja schon erklärt, dass von einigen Profiteuren von fossilen Energien stark gegen neue Technologien oder gegen grünen Wandel lobbyiert wurde, beziehungsweise wird seit ein, zwei Jahrzehnten auch Greenwashing betrieben. Das heißt, dass sich Firmen eben grünes Wachstum auf die Fahnen schreiben, was dann oft gar nicht so zutrifft oder gar nicht so umwelt- und klimafreundlich ist, wie es oft beworben wird. Und da gibt es natürlich auch politische Akteure, vor allem rechtspopulistische Parteien, die dieses Thema sehr gerne aufgreifen und sich eben den Kampf gegen die Klimadiktatur und den Klimawahnsinn zum Beispiel auf die Fahnen schreiben und auf der anderen Seite natürlich auch junge Protestierende, zum Beispiel der letzten Generation, die radikale Protestaktionen, eben auch das bekannte Klimakleben ausführen. Und zu diesem Thema werden wir jetzt den Ausschnitt aus dem Gespräch jetzt anhören.
Zurück zum Green Deal. Ne? Also, dass es diesen Backlash gegen den Green Deal gerade auch gibt, mit allen seinen Unzulänglichkeiten, die er auch hat, und aber auch so positiven Teilen, liegt auch daran, dass es, also einerseits liegt sozusagen an dem Erstarken der Rechten, über das wir gleich noch sprechen werden. Aber es gibt sozusagen einige dieser Maßnahmen, die auf immer mehr Widerstand auch bei bestimmten Bevölkerungsgruppen, bei bestimmten Interessensgruppen auch stoßen. Bei Arbeitern und Arbeiterinnen in bestimmten Branchen, bei Bauern und Bäuerinnen, die sozusagen Bauernproteste in Deutschland waren letztes Mal auch Thema, haben sozusagen sicher viele mitbekommen. Auf EU-Ebene ist das auch, also in Brüssel ist das sozusagen auch ein Riesenthema. In Deutschland die große Debatte um die Wärmepumpe bei den sozusagen Eigenheimbesitzern, Besitzerinnen. Warum ist das so warum sind das politische Maßnahmen, die, obwohl wir eigentlich sagen, es geht nicht weit genug, so viel Widerstand auslösen, aus deiner Sicht?
Na, wir sagen, sie gehen nicht weit genug. Aber andere halt nicht. Also ExxonMobil hat 2022 fast 60 Milliarden Dollar Gewinn gemacht mit fossilen Energieträgern. BP hat die größten Gewinne in ihrer, ich glaube, 120-jährigen Geschichte gemacht. Also das ist erstmal der Widerstand, den wir uns anschauen müssen und wo wir dann Strategien entwickeln müssen. Und das wird über Parteien wie die FDP, wie die autoritäre Rechte und so bedient. Klimawandel ist nicht so wichtig. Eigentlich wird es ein bisschen kühler und dann können wir ein bisschen CO2 in die Atmosphäre pusten. Aber dein Begriff von Widerstand ist ja auch der Versuch, sozusagen Widerstand von unten. Und das ist natürlich ein großes Thema. Ich würde sagen, die Proteste der Landwirtinnen in Deutschland, die ja sehr radikal sind, zeigen uns besonders gutes Problem. Natürlich gibt es, wie auch in Österreich sozusagen, da konservative politische Orientierungen, parteipolitisch abgestützt, ÖVP etc. Aber das Problem ist doch, und ich finde auch ein Stück weit legitim, dann gegen diese Abschaffung kurzfristig des Agrardiesel, der Subvention zu protestieren in Deutschland, dass die Landwirtinnen jahrzehntelang von der EU mit Subventionen in die industrielle Landwirtschaft getrieben wurden. Ja, baut eure Ställe aus, macht größer, Landwirtinnen sterben, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Die haben vielleicht ein bisschen Prämie mal für Alpenschutz oder wie auch immer. Aber die Power, ich habe vorhin schon den Agrarfonds genannt, das ist doch wirklich Richtung industrielle Landwirtschaft. Und jetzt wird denen gesagt, die sich jahrzehntelang auch ihr Leben, ihr Überleben, ihren Stolz damit erarbeitet haben, denen jetzt zu sagen, jetzt muss es aber auch ökologisch werden. Es muss ökologisch werden. Die Nahrungsmittel müssen teurer werden. Ja? Aber so, wie das jetzt gemacht wird, also ich habe keine Sympathie für natürlich die rechten Proteste, aber es hat ja auch die ABL, also auch alternative Verbände haben auch mit aufgerufen zu den Demos. Aber das finde ich erstmal klassisch, um diesen Zusammenhang zu verstehen. Also da gibt es Politiken, die das Wachstumsmodell, das Industrialisierungsmodell in der Landwirtschaft vorantreiben. Jetzt soll da ein bisschen was korrigiert werden. Das war ja gar kein ökologisches Argument, sondern es war ein Steuersparen, also Budgetsparen, ja, Subventionen einstreichen. Diese Konstellation, ich glaube, die ist besonders, besonders interessant.
Im Jänner, als Simon Schaub da war, haben wir auch aus aktuellem Anlass auch über die Bauernproteste gesprochen. Und der hat ja auch zu den Gelbwesten geforscht. Und der hat diesen Begriff der Austeritätsökologie, ja, Austerität, sozusagen die Kürzungsmaßnahmen und über dieses Ineinandergreifen, also die Form von Klimaschutzmaßnahmen, Klimapolitik, die Kosten den Schwächsten aufbürdet. Ja, und im Fall des deutschen Austeritätspakets ist es sozusagen ganz sozusagen extrem. Aber kannst du damit was anfangen, mit diesem Austeritätsökologie-Begriff?
Total, ja. Es ist ganz wichtig, also zu sagen, in einer Konstellation wie heute, ne, wo wir ja auch aus einer neoliberalen Phase von gesellschaftlicher Spaltung kommen, die in Österreich nicht so dramatisch, aber auch da hat sie stattgefunden. Und jetzt zu sagen von den politischen und wirtschaftlichen Eliten, jetzt muss der Gürtel enger geschnallt werden, jetzt müssen wir Subventionen einsparen bei den Landwirten, aber wir selber, wir stellen nicht in Frage, dass wir Privatjets haben, dass wir Vermögen haben, dass wir fossile Anlagen und anderes. Und ich finde diesen Aspekt der ökologischen Ungleichheit, das, was Lukas Chancel, ein Mitarbeiter von Thomas Piketty, in seinen Studien gezeigt hat, in einem berühmten Aufsatz, manche werden die Zahl eh kennen, von Nature Sustainability 2022, wo er sagt, oder wo zeigt, in der Phase von 1990 bis 2019, also die 30 Jahre der Klimadebatte, haben die unteren 50%, was Einkommen und Vermögen angeht, der Weltbevölkerung, 16% CO2 emittiert. 50%, 16%. Und das obere Prozent 23%. Und diese Ungleichheitsdimension, das ist auch, finde ich, gerade ein Einfalltor für die Rechte, für die autoritäre Rechte. Diese Ungleichheitsdimension, die muss thematisiert werden, öffentlich, die muss in den sozialen Auseinandersetzungen thematisiert werden, weil sonst verstehe ich auch, dass Menschen sagen, warum soll ich mehr für die Energie bezahlen, wenn ich gar nicht weiß, wie ich ans Monatsende komme und die Reichen leben weiter in Saus und Braus und Elon Musk, der große Held der Elektroautomobilität, will die Leute ins Weltall schießen, die Reichen natürlich. Ja. Unvorstellbar, wie viel Energie das frisst und das wird einfach gefeiert. Ne. Der bleibt weiterhin der Star, anstatt zu sagen, spinnt, also wer sagt das? Ich sage natürlich, der spinnt. Aber sozusagen auch weltöffentlicher, dass man sagt, Elon Musk kann nicht aufs Weltwirtschaftsforum nach Davos mehr. Das wäre doch mal was. Also dass sozusagen da selber dieser Dissens bei den Eliten, da ist einer, der wirklich nur schaut, dass er in der Weltpresse ist, dass er seine Profite macht, dass das zurückgewiesen wird. Also diese Ungleichheitsdimension, die halte ich für ganz zentral.
Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge von Radio Attac. Ich hoffe, ihr konntet einige interessante Infos aus dem Gespräch mitnehmen. Und wie immer hoffe ich, dass wir uns bei der nächsten Folge wiederhören.
Radio Attac gibt es auch im Internet unter www.radioattac.at.